Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. In der letzten Folge ging es um die Marktkapitalisierung und darum, wie verfälscht dieser Wert doch häufig ist. Wir haben herausgefunden, dass das Geld, das zum Beispiel in Bitcoin fließt, die Market Cap um ein Vielfaches erhöht. Um ein Wievielfaches die Market Cap für jeden Dollar Inflow entsprechend ansteigt, das ist die Kernfrage, die wir uns heute stellen wollen. Hierfür möchte ich mich ein wenig an einem Paper entlanghangeln, welches die Bank für internationalen Zahlungsausgleich im Juni diesen Jahres veröffentlicht hat. Das Papier ist recht trocken zu lesen, die Erkenntnisse und die Herangehensweise an das Thema helfen uns aber, ein besseres Verständnis dafür zu bekommen. Ich hoffe allerdings, das Ganze hier für dich ein bisschen kurzweiliger gestalten zu können und im Vergleich zur letzten Woche auch mit deutlich weniger Zahlen versprochen. Die Weihnachtszeit ist angebrochen. Falls du noch ein passendes Geschenk für deine Liebsten oder vielleicht auch für dich selber suchst, habe ich zwei Ideen für dich. Am Samstag, den 3. Februar, veranstalte ich ein Eintages-Bitcoin-Einsteiger-Event im Bitcoin-Hotel in Blochingen bei Stuttgart. Es wird einsteigerfreundliche Vorträge geben und die Helfer unterstützen die Neulinge zum Beispiel beim Einrichten einer Wallet und zeigen auch, wie sie anschließend damit den Kaffee oder ähnliches bezahlen können. Komm also gerne vorbei und bring im Optimalfall natürlich Freunde und Familie mit zu Bitcoin erleben am 3. Februar 2024. Die Tickets gibt es bis Heiligabend zu einem reduzierten Preis von nur 21 Euro. Alle weiteren Infos zum Event findest du auf sound-money.de oder natürlich in den Shownotes. Vor Ort wird es natürlich auch Produkte von Copiaro geben. Falls ihr Bücher, Hardware-Wallets oder Aufkleber verschenken wollt, seid ihr im Shop von Copiaro genau richtig. Mit dem Gutscheincode SOUNDMONEY bekommst du hier auch noch 5% Rabatt. Link in den Shownotes. Und nun wünsche ich dir spannende Erkenntnisse mit der heutigen Folge. Zum Einstieg hier mal das Intro des Papers.
Der Kryptomultiplikator. Die Wechselkurse von Kryptowährungen sind äußerst volatil. Diese Arbeit gibt Einblick in die Quelle dieser Volatilität, indem sie das Konzept eines Kryptomultiplikators entwickelt, der die Gleichgewichtsreaktion der Marktkapitalisierung einer Kryptowährung auf aggregierte Zuflüsse und Abflüsse von Investorengeldern misst. Der Kryptomultiplikator erreicht hohe Werte, wenn ein großer Anteil der Coins einer Kryptowährung als Investition gehalten wird, anstatt als Zahlungsmittel verwendet zu werden. Empirische Beweise zeigen, dass die Anzahl der Coins, die für Zahlungszwecke gehalten werden, bei großen Kryptowährungen eher gering ist, was auf hohe Kryptomultiplikatoren hinweist. Die Analyse erklärt, warum Ankündigungen großer Investoren, prominenten Empfehlungen oder Finanzkrisen zu erheblichen Preisbewegungen führen können.
Die Annahme der BITS, also der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, dass ein großer Teil von Bitcoin und anderen Kryptowährungen nur gekauft wird, um von der potenziellen Kurssteigerung zu profitieren, die teile ich voll und ganz. Mit dem Wording von Investition oder Zahlungsmittel bin ich allerdings nicht ganz einverstanden, aber die Abgrenzung ist zumindest klar. Du kaufst Bitcoin aufgrund einer Investition, das kann für dich investieren sein, das kann Inflationsschutz sein oder sparen für die Zukunft, aber es geht auf jeden Fall darum, Bitcoin längerfristig zu halten bzw. zu hodeln. Die zweite Option wäre dann die kurzfristige Nutzung, wo der Gegenwert in Fiat gemessen erstmal zweitrangig ist. Ich nutze Bitcoin da also als Zahlungsmittel, um Vermögen zu transferieren oder vielleicht auch um kurzfristig zu traden, also zu spekulieren. Um es noch deutlicher zu machen, spreche ich in den nächsten Minuten dann viel von Hodeln bzw. dann Haltern von Bitcoin, die Bitcoin als Zahlungsmittel oder eben kurzfristig nutzen wollen. Die Basis der Berechnungen der BITS liegt in der Fischer-Gleichung. Hierüber habe ich vor einiger Zeit bereits im Podcast mit Michael Anton Fischer gesprochen und nein, er ist nicht verwandt oder verschwägert mit Irving Fischer. Fokus war in dieser Folge das Thema Geldmenge und Umlaufgeschwindigkeit in Bezug auf Preissteigerungen. Link zu dieser Folge natürlich in den Shownotes. Prinzipiell setzt die Fischer-Gleichung die Geldmenge und die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes ins Verhältnis zum Preisniveau und dem Transaktionsvolumen. Unter Transaktionsvolumen versteht man die Menge an Güter und Dienstleistungen, die in einer Volkswirtschaft produziert werden. In dieser Form lautet die Fischer-Gleichung also: Geldmenge mal Umlaufgeschwindigkeit ist gleich Preisniveau mal Transaktionsvolumen. Die Gleichung zeigt, dass das Produkt der Geldmenge mal Umlaufgeschwindigkeit des Geldes gleich dem Produkt des Preisniveaus mal Transaktionsvolumen ist. Diese Gleichung illustriert den Zusammenhang zwischen Geld, Umlaufgeschwindigkeit mit dem Preisniveau und eben den Transaktionen in einer Volkswirtschaft. Und genau das lässt sich auch auf Bitcoin anwenden. Hierbei geht es darum, herauszufinden, welchen Einfluss HODLen von Bitcoin auf den Preis bzw. auf die Marktkapitalisierung hat. Das Modell zeigt, wie sich der Kurs von Bitcoin verändert, wenn alle Parameter gleich bleiben, es aber mehr oder weniger HODLer gibt, also mehr oder weniger Bitcoin, die am Markt zum Verkauf zur Verfügung stehen. Die Bits rechnet in ihrem Paper aber eher weniger und fokussiert sich eher so ein bisschen auf diesen Erklärpart, dazu kommen wir nachher auch noch. Um die Thematik aber ein bisschen greifbarer zu machen, möchte ich das Thema, welchen Einfluss hat der Preis auf die Market Cap, noch kurz mit Zahlen belegen. Am 5.12. diesen Jahres ging der Bitcoin-Preis ordentlich nach oben. An diesem Tag stieg die Market Cap um 40 Milliarden US-Dollar an, von 770 auf 810 Milliarden US-Dollar. Wenn man nun betrachtet, im gleichen Zeitraum, wie die In- und Outflows auf Exchanges waren, also wie viel Geld eigentlich in den Markt rein- oder rausgeflossen ist, dann kommt man auf ein Plus bei den Inflows von 350 Millionen US-Dollar. Es sind also gerade mal 350 Millionen US-Dollar in den Markt geflossen und das hat die Marktkapitalisierung um 40 Milliarden US-Dollar in die Höhe geschossen. In anderen Worten bedeutet dies, dass jeder Dollar, der in Bitcoin floss, die Market Cap um 114 US-Dollar erhöht hat. Dieser Multiplikator lag also bei 114. Dies bestätigt die in der letzten Folge angedeuteten krassen Sprünge der Marktkapitalisierung und wie einfach, also mit wie wenig Geld man eigentlich, Bitcoin bzw. noch krasser natürlich bei Altcoins, die Preise beeinflussen kann und wie exponentiell dann die Marktkapitalisierung in die Höhe schießt. Auch die Auswertung anderer Tage ergibt einen ähnlichen Multiplikator bei Bitcoin von über 100. Die Frage ist jetzt, warum dieser Wert so krass ist. Eigentlich ist es auch gar nicht so verwunderlich, wenn man sich das Thema mal genauer anschaut. Wenn wir annehmen, dass 20 Millionen Bitcoin im Umlauf sind und davon sind 18 Millionen bei HODLern im Cold Storage, dann entscheiden die 2 Millionen potenziell zum Verkauf verfügbaren Bitcoin über den aktuellen Preis. Denn der Preis wird an der Exchange bestimmt. Je mehr Geld auf der Käuferseite, also der Nachfrageseite, vorhanden ist, desto höher steigt der Preis bei eben diesem begrenzten Angebot. Die Knappheit, die nachweisbare Beschränktheit hat mittel- bis langfristig natürlich einen massiven Einfluss auf den Kurs bei Bitcoin. Aber ganz kurzfristig ist schlichtweg entscheidend, wie viel Geld fließt in Bitcoin und wie viele Bitcoin stehen zum Verkauf zum aktuellen Preis. Entsprechend finde ich noch interessanter als dieses genannte Verhältnis der Bits von Leuten, die eben Bitcoin langfristig halten wollen und welche dies kurzfristig als Zahlungsmittel nutzen wollen, da finde ich eben noch spannender das Verhältnis von wirklich, sagen wir mal, überzeugten HODLern und klassischen Bitcoin-Haltern sozusagen. Weil die klassischen Bitcoin-Halter, die wollen vielleicht einfach ihr Fiat vermehren, das heißt, wenn der Kurs nach oben geht, werden die verkaufen. Dieses Verhältnis ist, glaube ich, unfassbar spannend und wird auch bestimmen im vielleicht schon gestarteten Bullrun, wie hoch da wirklich die Preise in die Höhe schießen werden. Wenn es wirklich so diesen Short Squeeze gibt, das heißt, es gibt keine Bitcoin mehr am Markt und dadurch werden die Preise natürlich exponentiell nach oben steigen. Aber auch HODLer haben meiner Meinung nach ihren Preis bei 200.000 US-Dollar je Bitcoin. Da werden viele zumindest einen Teil ihrer Satoshis verkaufen, um sich den ein oder anderen Traum erfüllen zu können. Aber ich spreche eher von den Leuten, die jetzt bei 40.000 reingehen und bei 50.000 vielleicht wieder rausgehen. Und genau diese Gruppe könnte eben immer kleiner werden. Aber warum? Weil eben ein immer größerer Anteil der sich im Umlauf befindlichen Bitcoin sich nach und nach in die Wallets der HODLer bewegt, also der überzeugten Bitcoiner. Man sieht ja, wie die Bitcoin von Exchanges abgezogen werden. Man hört von den Bitcoin-Börsen dann auch noch ständig, dass bei jedem Dip die Leute kaufen, wie blöd. Und das sind ja häufig nicht die Investoren, sondern das sind meistens die HODLer, die Diamond Hands. Wie relevant das Angebot an Coins ist, die zum Verkauf angeboten werden, das sieht man auch in der klassischen Kryptowelt. Ein schönes Beispiel war hier der Zusammenbruch der Kryptobörse FTX im November 2022, bei dem der Verkauf von großen Beständen eine ziemlich große Rolle gespielt hat. Die Absicht von Binance, ihre FTT, das war der hauseigene Token von FTX, zu liquidieren, also zu verkaufen, führte zu erheblichen Preisbewegungen und daraufhin kam dann erst Alameda Research, also vermutlich Sam Bankman-Fried himself, auf die Idee, diese Token aufzukaufen, um den Druck auf den Kurs ein bisschen rauszunehmen. Der Versuch scheiterte und der Kurs der FTT-Token sank dramatisch und das hat letztlich dann eben auch zu FTX-Insolvenzantrag geführt. Aus dem Thema nehme ich jetzt Folgendes mit. Die Liquidität, die Tiefe eines Marktes hat eine enorme Relevanz. Bitcoin ist in Sachen Liquidität noch weit weg von anderen Märkten und anderen Assets. Heißt, wenn Michael Saylor einfach bei Coinbase in der App 1000 Bitcoin kaufen würde, dann würde dies den Preis in kürzester Zeit massiv nach oben treiben. Genauso agiert der Preis natürlich auch umgekehrt. Wenn er 1000 Coins dort verkaufen würde, dann fällt der Preis natürlich auch dramatisch. Dies führt zu einer massiven Volatilität, also zu schwankenden Preisen und damit auch zu einer, zum Beispiel im Faktor 100, zu den Inflows und Outflows schwankenden Marktkapitalisierung. Klar ist aber, wenn die Marktkapitalisierung um 100 Milliarden US-Dollar steigt, ist nur ein sehr kleiner Bruchteil dieser Summe wirklich in den Markt geflossen. Das ist auch ein weiteres Argument dafür, weshalb Bitcoin noch langsam wächst oder vielleicht auch langsam wachsen muss. Große Player gehen oftmals nicht in diese Märkte rein, wenn die so klein sind. Mal unabhängig von der Liquidität, was will ein Fondsmanager zum Beispiel 3 Milliarden US-Dollar in Bitcoin werfen, wenn er weiß, dass er damit praktisch alle aktuell am Markt verfügbaren Bitcoin aufkaufen würde und somit der Preis natürlich massiv nach oben getrieben wird und das ist natürlich auch der Preis, den er selbst dafür bezahlen würde. Beim Verkauf das umgekehrte Spiel, er bekommt bei dieser großen Stückzahl einen viel schlechteren Preis pro Stück als aktuell eigentlich am Markt. Und mit einem Spot-ETF wird diese Situation sicherlich besser werden, aber auch nicht von heute auf morgen. Für alle, die darauf hoffen, dass eine relevante Wirtschaftsnation in naher Zukunft Bitcoin kauft, also Staaten Bitcoin kaufen werden, vergesst es. Bitcoin muss erst viel, viel liquider werden. Ja, wir sehen El Salvador, wir werden vielleicht nochmal so ein, zwei Beispiele in den nächsten Jahren sehen, aber eine wirklich bedeutende Nation wird es sehr wahrscheinlich nicht tun, weil sie es, wenn dann, damit es sich auch lohnt, in einem größeren Stil tun müssten und dann müssten sie wirklich sehr, sehr große Summen an Bitcoin aufkaufen. Jetzt aber noch die positive News dazu. Wenn sich das Verhältnis zwischen Hodlern und kurzfristigen Investoren weiter in Richtung Hodler verschiebt, dann streiten sich die, die übrig sind, immer krasser um die paar verfügbaren Bitcoin. Was natürlich noch geklärt werden muss, ist die Frage, was ist eigentlich ein Hodler? Also ab wie vielen Tagen seine Coins nicht bewegt oder nicht verkauft, sprechen wir von einem Hodler. Das ist auch von Studie zu Studie unterschiedlich. Bei der BITS waren es jetzt zum Beispiel 180 Tage. Das heißt, jeder, der seine Bitcoin 180 Tage nicht bewegt oder nicht verkauft hat, der gilt hier sozusagen in der Statistik als Hodler. Und bei Bitcoin trifft dies auf knapp 80% aller Bitcoin zu. In 2021 ist dieser Wert mal kurz unter 70% gerutscht. Seither ging es aber nach und nach wieder nach oben. Und bei den Top 10 Kryptowährungen sind es im Schnitt anteilig 10% mehr Coins, die in den letzten 180 Tagen bewegt wurden. Und bei Ethereum sind sogar nur 60%, die nicht bewegt wurden. Das zeigt, dass Bitcoin auch im Vergleich zu anderen Kryptowährungen eben dieses Wertspeichernarrativ mittlerweile immer mehr besitzt. Auch aufgrund dieser Zahlen glaube ich, dass der nächste Bullrun wirklich verrückt werden wird und wir dafür nicht mal die großen Taschen der ganzen institutionellen Investoren zwingend brauchen. Da reicht eine vergleichbar kleine Summe aus, um den Preis massiv zu pumpen und wenn der Preis einmal in die Höhe geht, dann kommt es in den Nachrichten, dass Bitcoin wieder gestiegen ist, ein neues All-Time-High hat, was auch immer und damit kommen neue Leute und neues Geld rein. Wir sehen ja jetzt schon, nachdem der Kurs über 40.000 ging, dass plötzlich die Mainstream-Medien auch wieder über Bitcoin geschrieben haben. Oh, keiner der Experten hat es vermutet, Bitcoin ist plötzlich wieder da. Ich glaube, da kann man dann doch mit einem kleinen Lächeln über solche Artikel drüber lesen als Bitcoiner. Aber was die Liquidität angeht, gehe ich davon aus, dass wir sicherlich nochmal einen ganzen Halving-Zyklus brauchen werden, um überhaupt auf ein ausreichendes Niveau zu kommen, dass hier auch wirklich so richtig große Beträge, so Milliardenbeträge rein oder rausgeschoben werden von einzelnen Entitäten. Das wäre für mich dann wirklich die relevante Staatsebene. Abschließend möchte ich noch, auch wenn ich nicht alle Punkte dieses BITS-Papers teile, deren Erkenntnis unterstreichen. Die BITS sagt, dass die Volatilität wahrscheinlich hoch bleiben wird, solange sich die Hauptnutzung einer Kryptowährung nicht von einem Anlagevehikel zu einem Zahlungsmittel ändert. Also sagen wir mal zu einem kurzfristig genutzten Zahlungsmittel oder Kryptowährung, Vermögenstransfer, was auch immer, auf jeden Fall kurzfristig. Auch deshalb ist die Volatilität im Vergleich zu klassischen großen Fiat-Währungen entsprechend deutlich höher. Wie wir in der letzten Folge bereits festgestellt haben, solange Bitcoin nicht zur Recheneinheit für eine signifikante Gruppe von Menschen wird, bleibt Bitcoin gegenüber Fiat-Währungen eine volatile Angelegenheit. We are still early und in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören, wünsche dir und deinen Liebsten erholsame Feiertage und überleg dir gut, ob du im Kreis der Familie an Heiligabend die Fragilität des Geldsystems wirklich ansprechen willst oder ob du dich an diesem Abend vielleicht mal zurückhältst. Falls du es tust, freue ich mich natürlich schon jetzt über neue Hörer aus dem Kreise deiner Familie. Alles Gute, schöne Feiertage, schöne Weihnachten, dein Lotti.